Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Wir müssen leise sprechen, damit es keine Rückkopplungen gibt.
Nein, ich muss leise reden.
Ach so, also du meinst, ich spreche sonst auch immer leise. Okay.
Lieber, auf deine Seite kommt das Problem nicht auf. Das ist nur, wenn ich laut werde. Ja, dann,
wenn du laut werdest, verdammte... Genau.
Das könnte jetzt momentan... Könnte okay. Heute passieren, ich bin etwas geladen.
Du bist geladen, okay, wunderbar, geladen.
Mhm. Ja, das besser ist, geladen als binladen.
Oh Gott. Okay, wie gut, dass wir heute keinen Sponsor haben, wunderbar, das passt ja.
Okay, flache Witze gibt es auch mit Sponsoren.
Flache Witze gibt es auch mit Sponsoren, das gibt es gratis dazu quasi.
Genau.
Okay. Aber ich hatte ja eine Hausaufgabe, die ich auch hoffentlich gut erfüllt habe. Okay. Ich habe mir ja selbst auferlegt, über die Firma Tuya ein wenig zu referieren. Und kaum habe ich das in der letzten Folge angeteasert, haben sich auch noch einige andere Hörer gemeldet. Ja, die wüssten auch gern, was das ist, weil es aus verschiedenen Quellen und aus verschiedenen Richtungen, auch aus der Smart-Home-Szene, so ein paar nicht deckende Aussagen gibt, was Tuya nun wirklich ist. Also Tuya ist keine Gartenhecke und Tuya ist keine Pflanze.
Da denke ich ja mehr dran. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon. Gell? Ja, genau.
Das ist es zwar auch, aber es ist im Smart-Home-Bereich was ganz anderes. Also sowohl aus der Botanik kennt man den Begriff Tuya, als mittlerweile auch aus dem Smart-Home-Bereich. So, fangen wir mal ganz von vorne an. Die Firma Tuya wurde 2014 von Jerry Wang in China, wie man es aussprechen mag, gibt es ja auch mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, sondern generell verschiedene Aussprache.
Solange du nicht Taiwan erwähnst. Oder Hongkong zur Zeit.
Ja, beides nicht so optimal, aber... Okay. Dementsprechend 2014 gegründet. Jerry Wang kommt aus dem Umfeld des Alibaba-Konzerns, also er war dort in der Führungsriege, hat sich dann aber abgesetzt sozusagen und hat sich selbstständig gemacht mit dem Unternehmen Tuya. Und das Unternehmen wird mittlerweile auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also das nur mal so zur Einordnung, in welcher Größenordnung Tuya derzeit operiert. Also das ist, sagen wir mal, keine Pommesbude, wie ich immer so schön sage. So. Und was stellt Tuya her oder was macht Tuya? In erster Linie stellt Tuya WLAN-Module her und da sind wir auch schon beim großen Szenario. Tuya hat wenig Eigenprodukte oder fast gar keine Eigenprodukte. Und jetzt bauen wir mal das Szenario auf. Stellen wir uns mal rein fiktiv vor, Geek Café Enterprises würde jetzt anfangen oder würde jetzt eine smarte Glühbirne auf den Markt bringen wollen, hat aber davon wenig Ahnung. So, und da kommt jetzt die Firma Tuya ins Spiel. Man hat nämlich die Möglichkeit, sich Tuya als Kooperationspartner ins Boot zu holen und zu sagen, okay, wir verbauen dort die WLAN-Module, also die Module, in dem unser smartes Produkt interagieren soll. So, somit haben wir erstmal einen starken Partner an der Hand, wo wir die Module einbauen können und müssen uns über diese Geschichte schon mal wenig Gedanken machen. Das ist der erste Step, wofür Tuya steht oder wo Tuya auf dem Markt ist sozusagen. Und in China gibt es auch schon ein wahnsinnig großes Produktportfolio von Third-Party-Anbietern, die halt auf Tuya WLAN-Module setzen. Mittlerweile gibt es die auch schon bei uns zu kaufen. Also es sind eine Menge Produkte schon auf dem Markt, ist leider noch nicht so extrem durchgedrungen, wo mittlerweile schon überall Tuya-Technik drin steckt, aber so in dem Einstiegssegment, in den Wald- und Wiesensegment ist mittlerweile schon sehr viel Tuya-Technik verbaut. So, das ist so der erste Step, was Tuya macht und jetzt kommt der große Vorteil, den Tuya-Technologie bietet, also wo sie nach meiner Meinung sehr vielen anderen Anbietern weit voraus sind. Das Problem bei Smart-Home-Komponenten oder bei Smart-Home-Produkten, wenn man sich überlegt, in einen gewissen Bereich einzusteigen, hat man ja eigentlich immer so Insellösungen, egal ob man sich jetzt für ein Philips Hue-System entscheidet oder für ein Rademacher-System. Man setzt eigentlich auf ein geschlossenes System, in dem man sich reinbegibt und da ist dann auch so das Problem, ja, einmal in diesem System gefangen, muss man eigentlich immer mit diesem System weitermachen. Man hat halt zwar die Möglichkeit, über gewisse Brückentechnologien wie eine HomeKit-Kompatibilität das Ganze so ein bisschen zu erschlagen, ein bisschen zu minimieren, aber man ist halt mehr oder weniger bei vielen Insellösungen auf dieser Insel gefangen. Und das ist so ein Problem, was man ja generell immer noch hat. So. Und jetzt kommt aber der Tuya-Vorteil ins Spiel. Egal in welchen also ich habe jetzt zum Beispiel Produkte von Geekcafé Enterprises, unserer eben genannten fiktiven Firma, und habe jetzt noch ein marktbegleitendes Produkt von XYZ. So, und die beiden Produkte haben Tuya-Chips eingebaut. So, und nun habe ich den Vorteil, dass ich die Produkte, wo die Tuya-WLAN-Module eingebaut sind, entweder mit einer Tuya-App steuern kann oder auch mit der App, die zum Beispiel von XYZ zur Verfügung gestellt werden. Also ich habe eine Interaktion über alle Produkte hinaus. Das bedeutet, überall, wo ein WLAN-Modul der Firma Tuya verbaut ist, kann ich plattform- und herstellerübergreifend interagieren und die Produkte ansteuern, ansprechen und ja, damit arbeiten. Und das ist der ganz große Vorteil. Also egal, was es für ein Produkt ist, solange ein Tuya-WLAN-Modul drin ist, habe ich eine Kompatibilität mit der App, entweder direkt von dem Hersteller. Also ich kann das wäre jetzt ungefähr so, als wenn ich von einer Rademacher-App in eine Philips Hue-App interagieren könnte und umgekehrt. Und das funktioniert halt mit den Tuya-Produkten. Die Produkte, die ein WLAN-Modul von Tuya eingebaut haben, erscheinen gegenseitig in den verschiedenen Apps. Das ist der ganz große Tuya-Vorteil. Ja. Und das haben auch einige Partner erkannt. Mittlerweile haben sie, ich zähle jetzt mal die Partner auf, die mittlerweile auch in Europa sehr, sehr bekannt sind. Das ist zum Beispiel die Firma Nest, also Google, Amazon Echo, TCL, der Fernsehhersteller, der noch nicht so ganz bekannt ist bei uns, aber auch immer größer wird. Energizer, der Batterienhersteller, und Realtek, der mittlerweile auch so etwas in den Smart-Home-Bereich geht. Also das sind so die bekanntesten europäischen oder die auch mittlerweile in Europa sehr bekannt sind, die auf Tuya-Technologie setzen oder die eine Tuya-Kompatibilität aufzeigen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganz, ganz viele chinesische Brands, die wir hier wahrscheinlich alle gar nicht kennen, deswegen habe ich sie nicht aufgelistet. Ja.
Also gerade das automatisch kompatibel sein bei verschiedenen Herstellern klingt ja schon mal sehr interessant. Es ist halt die Frage, inwieweit darauf ein Großer, ja, der sich eventuell für die Technik interessieren würde, Interesse dran hat. Dass jetzt fällt mir kein Name ein, ja. Aber wenn, das ist, wie gesagt, ist halt die Frage, ja. Aber ansonsten, gerade wenn Tuya auch eine eigene App hat und da alle Hersteller oder alle Produkte von allen Herstellern auch auftauchen und darüber zusammen zu steuern sind, ist auf jeden Fall schon mal ganz nett.
Also ich habe mal so durch Amazon geblättert, also Amazon Deutschland, was schon verfügbar ist mit Tuya-Kompatibilität. Das sind schon nur so 200 bis 300 Produkte, die mir da aufgefallen sind. Also ich habe da jetzt einen Filter gesetzt. Ich werde vielleicht mal zur nächsten Woche mir die Arbeit machen und mal so ein paar Produkte raussuchen und die dann in den Shownotes eintragen. Also man hat da schon ein großes Spektrum an Tuya-kompatiblen Produkten. Da ist schon einiges passiert. Ja. Und wie gesagt, sie haben sich erst 2019 bei uns auf der IFA gezeigt. Da haben sie das Ganze vorgestellt und ja, von daher betreten sie ja erst ganz langsam den europäischen Markt und verbreiten sich Stück für Stück. Ja. Aber die Idee ist gut, dass man halt nur ein Modul benötigt, um eine übergreifende Kompatibilität zu haben. Und das ist ja das bisherige große Smart-Home-Problem, was wir eigentlich immer noch haben. Immer diese Insellösungen. Ne? Das ist es halt. Ja, deswegen. Ja, verspreche ich mir aus der Theorie heraus, also von den theoretischen Dingen, die ich bisher gelesen habe, sehr viel. Und ich werde demnächst noch mal so ein paar Tuya-Produkte, also Tuya-kompatible Produkte testen. Ja. Gut. Ich glaube, ich hoffe, dass ich das halbwegs verständlich erklärt habe, weil es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Theorien, was Tuya wirklich ist, aber ich glaube, das habe ich jetzt halbwegs transparent rübergebracht.
Denke schon, ja.
Gut, wunderbar. Ja, dann lass uns einsteigen in die Apple-Themen sozusagen. Ja, es gab in iOS 13 neue Hinweise, 13.2 neue Hinweise auf AirTag. AirTag ist jetzt wohl der gesetzte Name für die Tracker, für die Teilkonkurrenten aus dem Hause Apple. Und man hat auch einige Ordner gefunden, die auch auf gewisse Funktionen hindeuten. Da gibt's einen Ordner, der sich nennt Battery Swap. Und das lässt wiederum darauf hindeuten, dass wir zumindest auswechselbare Akkus, Batterien, also Akkus in dem Fall, im AirTag dann sehen werden. Des Weiteren gab es einen Patentantrag, der jetzt rausgekommen ist oder der jetzt veröffentlicht worden ist, bezüglich des Namens. AirTag ist denn der gesetzte Name, also das sind beides Namen, die sowohl ist der Name in iOS 13.2 als auch bei diesem Patentantrag aufgetaucht. Also das sieht jetzt schon sehr, sehr konkret aus, nach meiner Meinung.
Ja.
Bin ich sehr gespannt, vor allem auf das Pricing von dem Ding.
Ja, wir hatten da ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, auch vom Design her, wie groß werden sie schlussendlich wirklich werden, welche Form haben sie, was ist der angedachte Einsatzzweck? Austauschbare oder zumindest mal eine wiederaufladbare Batterie macht, denke ich mal, auch auf jeden Fall Sinn. Von daher... Ja, mal gucken. Hoffentlich wird es eine leicht zugängliche Batterie. Und nichts irgendwie hier auch wieder so ganz komische Knopfzellengrößen. Ja. Weil das ist dann auch wieder so leichte Bauchschmerzen.
Mhm. Gut.
Ja, aber wenn es ein Akku wird und du kannst die Dinger vielleicht sogar hier... induktiv aufladen wäre natürlich ganz geil, aber dann ginge der Preis wahrscheinlich durch die Decke. Ja. Wobei, da kommen wir eh später noch dazu. Preis durch die Decke ist ja auch nochmal so ein Ding, wo wir später drauf kommen. Ja.
Da haben wir ja auch unterschiedliche Meinungen dazu mittlerweile.
Ja, was ja sehr gut ist.
Ja, das ist richtig, genau. Ja, und dann sind noch ein paar aktuelle Bilder aufgetaucht in iOS 13.2, die Smart Battery Case für das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max zeigen. Ach mein Gott, das sind Namen, die mir noch nicht so leicht über die Lippen gehen.
Ich wollte gerade sagen, über die Zunge so.
Also iPhone 11 geht ja leicht, aber der Rest, das ist dann etwas
instabil.
Da wird es schwierig. Und da hat der Kollege, ich habe dann die Bilder vertwittert und der Kollege Boris Nienke vom Happy Shooting Podcast, der hatte eine schöne Theorie dazu, dass wir jetzt auch wissen, warum dieser Battery Bump, also dieser Hügel, so weit unten sitzt. Das scheint Apple schon vorher gewusst zu haben, wie die nächste Kameraaussparung aussieht oder wie die nächsten Smart Battery Cases halt aussehen müssen, weil sie halt genügend Platz lassen müssen für den großen Kamera-Bump auf der Oberseite. Und deswegen waren auch schon die Vorgängermodelle mit dem Battery Case so weit unten oder nicht mit dem Case, sondern mit dem Puckel, der halt so weit unten am Case sitzt. Interessante Theorie und ich denke, das ist... ja, schlüssig.
Ja, die Sache ist ja, dass sie nicht kompatibel sind. Also von daher, inwieweit das dann Sinn macht, da speziell jetzt schon vom Design her, okay, du sparst dir vielleicht ein bisschen Arbeit und Entwicklungszeit, bei den neuen Modellen, weil du ja dann quasi nur den Kameraausschnitt neu anpassen musst, aber
ja, sie haben sich wahrscheinlich dadurch auch einen kleinen Shitstorm erspart, weil, nehmen wir jetzt mal an, sie hätten bei den Vorgängermodellen
mehr Batterie reingesteckt,
weil ja auch mehr Platz da gewesen wäre. Und jetzt bei den aktuellen Modellen müssen sie logischerweise, hätten sie zurückgehen müssen von der Größe und logischerweise wäre dann auch weniger Saft im Battery Case gewesen. Wäre auch blöd gewesen, wenn sie jetzt zurückgegangen wären.
Ja, okay, aber Apple weiß ja auch, wie das iPhone in 2 Jahren noch schon aussieht. Also von daher möglich, ja, klar.
Ja, deswegen meine ich das. Also, oder, die Theorie ist nicht schlecht. Ja. Naja.
Aber apropos Battery Case. Ich habe heute, bin ich zufällig im Internet über was gestolpert. Und zwar auch ein Battery Case für die aktuellen iPhone-Modelle, wo du auf der Rückseite so einen kleinen Bump hast, wo du auch noch mal deine AirPods aufladen kannst. Die kannst du da reinstecken. Hast dann quasi das Case für, es trägt nicht so auf wie jetzt das AirPod Case, aber hast dann quasi nochmal so ein kleines Case auf der Rückseite, wo du hier die AirPods aufbewahren und aufladen kannst. Fand ich auch sehr nett. Für mich wäre es jetzt nichts, weil es einfach aufträgt. Ja, du hast ja den Bump oder diese Aussparung, beziehungsweise diese Verdickung dann nochmal für die AirPods. Das wäre mir jetzt zu viel an Case. Aber ansonsten, wer da Bedarf hat, vor allem um nicht 2 Cases mit sich rumzutragen und halt auch eine Möglichkeit hat, wo man weiß, wo man sie hintut, ja, gehen vielleicht nicht verloren und du kannst sie halt auch gleichzeitig noch aufladen, ist eigentlich ein nettes Ding. Ich habe jetzt leider den Link dazu nicht, aber man kann ja vielleicht mal den Search-Term einfach bei Google eingeben, wird man bestimmt drauf stoßen. Ich glaube, mir ist es bei Instagram untergekommen. Wäre also auch nochmal eine Idee. Aber das, wie gesagt, war mir jetzt neu. Ja.
Das wird aber bestimmt so ein, ich sag mal, so ein Zero-Brand gewesen sein. Also jetzt kein Premium-Hersteller, glaube ich mal. Ne,
das wäre mir wahrscheinlich auch im Kopf geblieben. Ja.
Okay, vermute ich mal. Sonst wäre das jetzt so ein A-Brand gewesen, dann wäre mir das bestimmt auch schon aufgefallen.
Ja, ich will jetzt hier auch nicht anfangen, nebenher noch bei Google zu suchen. Und bevor nämlich meine Internetleitung hier vielleicht zusammenbricht. Von daher tippe ich da jetzt mal nicht rum. Aber wie gesagt, mir war das bis jetzt nicht bekannt, dass es so etwas gibt. Ich hätte jetzt auch keinen Bedarf dran. Vor allem hätte sich dieses Case sowieso jetzt für mich überholt.
Ja, stimmt.
Da kommen wir aber dann ja auch gleich dazu. Ja.
Im Laufe der heutigen Sendung, genau.
Gut. Bleiben Sie dran,
ja.
Tobi.
Oder spulen Sie vor, ja, wie auch immer. Bei uns gibt es keine Kapitelmarken.
Schmier es mir doch aufs Brot, ja.
Nein, wir müssen auch heute
vielleicht,
noch.
Vielleicht ab März wieder.
Wir müssen auch heute noch an unseren eventuell morgigen Sponsor denken. Also es gibt keine Kapitelmarken.
Es gibt Podcasts mit Sponsoren und Kapitelmarken. Also das ist machbar.
Das weiß ich natürlich, das ist machbar. Das war jetzt auch mehr ein Spaß. Man sollte das nicht so ernst nehmen. Aber es gibt da bestimmt auch Hörer, die das ernst nehmen. Also Vorsicht, Ironiemodus aus. Ich bin jetzt wieder ernst. Gut. Gehen wir auf das GPS-Problem von Apple. Das GPS-Rollover-Problem. Apple weist seine Kunden darauf hin, auch mit älteren iPhones, dass sie doch mal zügig ihre Geräte updaten sollen. Und zwar die Leute, die noch zwangsläufig mit iOS 10 unterwegs sein müssen, speziell die halt noch ein iPhone 5 haben, die sollten updaten auf iOS 10.3.4. Und dann gibt es ja auch noch die Kandidaten, die nur noch mit iOS 9 unterwegs sein können. Da gibt es nämlich auch ein Update auf 9.3.6. Und das sollte man zügigst vornehmen, weil das sogenannte Rollover-Problem rollt auf uns zu. Und was das genau ist, das verlinken wir in den Shownotes. Das möchte ich jetzt hier nicht referieren. Nachdem ich schon so lange über Tuya gesprochen habe, werde ich jetzt hier nicht noch über das GPS-Rollover-Problem reden. Aber es gibt eine sehr schöne Seite von der Homeland Security in den Staaten, die erklären, was es mit dem GPS-Rollover-Problem auf sich hat.
Die Homeland,
ja. Ja, die Homeland Security, ja. Gut, das ist das erste Mal, dass ich hier sowas verlinke. Hoffentlich gibt es keinen Ärger. Nein.
Warum soll ich das eigene geben?
Nein, mein Spaß. Es ist immer so ein...
Also, du meinst mit den amerikanischen Behörden, das nächste Mal, wenn du nach, nach Amerika einreisen willst?
Ja, ja. Man weiß ja nicht. Mhm. Gut. Ja, dann lass uns doch über den Elefanten im Raum sprechen, der ja schon so ein bisschen umher wabert.
Ja.
Mhm. Apple hat ja mal so ganz fix und so etwas unerwartet, obwohl so ganz unerwartet war es ja eigentlich nicht, weil in den letzten Wochen haben sich ja diese Gerüchte schon stark konkretisiert, auch bezüglich des Designs. Und vorweg, man muss dazu sagen, die ganzen Design-Leaks, die jetzt so im Umlauf waren, die waren schon zuletzt sehr konkret und die haben auch damit übereingestimmt. Also wir haben dieses längliche Case. Also vielleicht soll ich noch erzählen, worüber wir überhaupt sprechen. Wir sprechen von den neuen AirPods Pro, die jetzt vorgestellt worden sind vor ein paar Tagen und am 30. auch offiziell zu bekommen sind. Also dann kann man sie in den Stores kaufen. Vorbestellen konnte man schon ein paar Tage vorher. Aber dementsprechend wurden sie am 30. Oktober auch an den Mann und an die Frau gebracht. Ja, und was mich halt beeindruckt hat, dass die letzten Leaks wirklich deckungsgleich waren und dass es gar keinen mehr so gewundert hat, dass es wirklich so deckungsgleich war. Da wurde kaum noch ein Wort drüber verloren. Ja, ist schon gesetzt, dass die letzten Leaks, die so ein paar Wochen vorher rauskommen, auch immer wirklich mit dem übereinstimmen, was letztendlich auch final beim Produkt zu sehen ist. Abgesehen von den Farben, wir haben leider keine Farben gesehen. Die Dinger gibt es nach wie vor bis zum jetzigen Zeitpunkt nur in Weiß.
In Schwarz.
Ja. Ja. Und sie sind ein ergänzendes Produkt. Das muss man auch dazu sagen. Die AirPods 2 gibt es weiterhin noch. Tim Cook hat da nochmal ein Statement rausgehauen. Das wird auch so bleiben erstmal, dass die Pro-Serie ein ergänzendes Produkt ist zu den AirPods 2. Da hat man ja auch noch spekuliert in der Vergangenheit, ob es sie ablösen wird. Nein, es wird sie nicht ablösen, zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht. Ja, das finde ich auch sehr gut, weil es handelt sich hierbei ja um In-Ear-Systeme, Kopfhörer, Ohrstöpsel, wie man sie auch nennen mag. Und nicht jeder kommt mit In-Ear-Systemen klar und kann das vertragen und kommt damit zurecht. Obwohl man ja sagen muss, sie haben sich ja mit der In-Ear-Technik stark beschäftigt. Dem Produkt liegen erstmal drei verschiedene Silikontipps bei. Die kann man auch optimal seinem Ohr anpassen. Es gibt einen Assistant, den man durchlaufen lassen kann. Das ist sozusagen die Innenohrmessung, die dort stattfindet. Da wird ein kurzes Musikstück abgespielt und dadurch, dass ja auch im Inneren des oder ja im inneren Bereich des AirPods ein Mikrofon verbaut ist, also wir haben insgesamt zwei Mikrofone verbaut, kann man halt optimal ausmessen, ob jetzt eine optimale Dichtung oder ja, ob da jetzt nicht noch irgendwelche Sachen auftreten etc., also ob dieser Silikontipp optimal den Gehörgang verschließt und das kann man halt mit dieser Innenohrmessung vornehmen und dann wird halt visuell auf dem iPhone halt angezeigt, da würde ich jetzt den anderen Tipp nehmen, also den anderen Silikontipp, um die optimale Qualität des Noise Cancelling abbilden zu können. Und das wurde auch schon sehr hoch gelobt und mit dieser richtigen Konfiguration, die man halt durchlaufen lassen hat und den richtigen Tipp drauf gesetzt hat, wurde das halt auch sehr gelobt. Auch die Silikonqualität, also auch, dass es nicht zu hart ist, sondern auch, dass es schön weich ist und das wurde auch durchgehend aus der Presse heraus gelobt, YouTuber etc., die Dinge halt schon testen konnten. Es gab ja halt ein klassisches Briefing-Event, das ausgewählte Blogger, YouTuber, was man da so hat, Pressevertreter, sich die Teile anschauen konnten. Wie gesagt, es war halt ein kleines Briefing-Event, wie man so schön sagt. Und danach gab es halt die Pressemitteilung. Hat mich ein bisschen gewundert, aber dadurch, dass es ja halt kein großes generelles Event gab, wo irgendwelche anderen Dinge vorgestellt wurden, hätte es sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt, separat nur ein Event zu starten für die iPods Pro.
Ja. Das ist nicht unbedingt nur jetzt, wo es ja relativ kurz nach der iPhone-Keynote kam. Warum war es da nicht mit bei?
Ich vermute mal, sie waren noch nicht fertig und hatten da irgendwelche kleinen Probleme.
Ja, oder sie waren sich halt nicht sicher, ob es dieses Jahr noch was wird. Das könnte natürlich auch sein. Ja.
Ja, das kann sein.
Das könnte eventuell sein. Dann besser nicht angekündigt, als dann vor dem Weihnachtsgeschäft das Zeugs eventuell nochmal in Januar schieben. Könnte sein, ja.
Ja. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Daten. Wir haben eine 4,5 Stunden Akkulaufzeit mit aktivierten Noise Cancelling. Bei den normalen AirPods war es so, dass wir da 5 Stunden haben. Also das ist klar, dass man durch die Technik, durch die ANC-Technologie ein bisschen Zeit verliert oder ein bisschen Akkulaufzeit. Ein H1-Chip wurde verbaut. Das Ding kennen wir ja. IPX4 zertifiziert, also spritzwassergeschützt. Das Ding ist halt logischerweise nicht komplett wasserdicht. Ist halt, denke ich, auch sehr schwierig bei Öffnungen an einem Gerät. Mhm. Wie will man das Ding komplett wasserdicht bekommen? Also das halte ich auch für utopisch, das vernünftig hinzubekommen, damit es auch nicht auf die Soundqualität geht etc. Also irgendwo muss ja auch was rauskommen. Also irgendwo muss man ja auch Öffnungen haben.
Ja, aber das lässt ja schon mal vermuten, dass ein leichter Regenschauer da auf jeden Fall nichts irgendwie kaputt machen kann. Klar, wenn man sich dann stundenlang draußen hinstellt, um das, ja, vielleicht mit der Gießkanne, um es zu testen, okay. Könnte wahrscheinlich nichts werden, aber ansonsten, ja, gut.
Die Dinger sind vom Aussehen etwas kleiner geworden, also das, was quasi dieser klassische...
Ja, yes, der Stupsel da nach unten hin ist kleiner geworden, ja.
Der ist kleiner geworden und man sieht auch...
Oh, wie heißt der nochmal, der eine YouTuber, Morrison oder so ähnlich, der gezeigt hat, dass er, oder der mit seinem Rasierer gezeigt hat, dass er sie jetzt auch beim Rasieren drin lassen kann.
Was mir den Alten nicht ging. Das ist mir entgangen. Kann sein. Ja. Wir haben dementsprechend auch Force Touch, Tasten an diesen kleinen Stupsels, wo wir dementsprechend die Dinger umschalten können, wo wir das Active Noise Cancelling aktivieren können, deaktivieren können, wo wir den Transparent-Mode einschalten können. Das heißt, dass die Außengeräusche durchgeschliffen werden oder durchgeleitet werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit irgendjemandem reden müssen und die Dinger im Ohr haben, da stelle ich jetzt mal diese steile These auf. Wenn ich den Finger sowieso an die AirPods nehmen muss, um diesen Transparent-Modus zu aktivieren, dann kann ich sie auch gleich aus dem Ohr rausnehmen und mit dem jeweiligen Menschen interagieren und sprechen. Das macht für mich jetzt wenig Sinn.
Na okay, bei den In-Ears macht es meiner Meinung nach noch mehr Sinn als bei den normalen AirPods.
Ja gut, da gibt es ja sowas nicht. Da gibt es ja keinen Transparent-Modus.
Nee, aber wie gesagt, da macht es auf jeden Fall mehr Sinn, weil die sitzen auch wirklich relativ snug im Ohr. Klar kannst du die auch relativ einfach rausnehmen, aber die sitzen eigentlich ganz gut. Die willst du nicht unbedingt rausnehmen. Ja, das, wenn es nur kurz ist oder so, macht das durchaus Sinn. Ja. Wie gesagt, die alten, mein Gott, da habe ich eh ständig das Gefühl, dass die aus dem Ohr fallen. Ja, also von daher hast du sie auch schnell rausgenommen. Aber das ist schon eine Funktion, die auf jeden Fall Sinn macht. Wie gesagt, kurze Gespräche, okay. Aber ansonsten auch gerade wenn du irgendwie als Fußgänger oder so auch im Straßenverkehr unterwegs bist, ja, und da vielleicht an gerade in der Innenstadt oder so, wo viel Verkehr ist, auch Radfahrer oder jetzt mittlerweile ja auch mit den Scootern, ja, dass du da, um ein bisschen mehr von der Umwelt mitzukriegen, halt das einschaltest.
Ja, okay. Ist in Ordnung, ja. Aber die elegantere Lösung wäre jetzt gewesen, wenn man diesen Modus auch per Siri aktivieren könnte oder dementsprechend deaktivieren könnte, weil das könnte man hands-free machen und das geht halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir wissen ja auch, dass Software-Updates durchaus bei solchen Produkten möglich sind und vielleicht wird das in der Zukunft kommen. Schauen wir mal.
Wäre auch nochmal so ein Ding für die Pro Plus.
Pro Plus. Meinst du, musst noch oben was offen haben? Ja. Aber das wären ja wahrscheinlich die AirPods Pro 2, wären das ja dann.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, wenn man sich diesen Pressespiegel derzeit so anschaut, sozusagen, der so existiert im Moment, und das Fazit sich anschaut, rechnen wir mal die YouTube-Szene zur Presse hinzu, machen wir mal einen großen Strich darunter. Haben die Dinger wirklich bisher, was man gehört hat, sehr gut abgeschnitten? Mhm. Es gibt eine bisherige große Kundenzufriedenheit. Sprich, was die Soundqualität angeht, soll sehr ausgewogen sein, der Bass soll sehr gut sein, nicht zu übertrieben. Sie haben deutlich zugelegt zu den normalen AirPods und auch das Active Noise Cancelling soll ausgezeichnet sein. Mhm. Das sind so Dinge, die man bisher gehört hat. So richtig negative Stimmen habe ich bisher noch nicht vernehmen können. Scheint wieder ein großer Wurf zu sein.
Ja, gerade als halt auch das Noise Cancelling angekündigt wurde, ja, waren ja sehr viele sehr skeptisch. Ja, unter anderem, wir weiß ich jetzt nicht, ich schon, war da sehr skeptisch, wie sie es halt hinkriegen, gerade mit den kleinen oder bei diesem kleinen Formfaktor. Bis jetzt habe ich auch nur sehr Positives drüber gelesen, gerade auch im Vergleich zu diesen Bose. Schneidet das System sehr gut ab. Ja, ich habe einen Bericht gelesen gehabt heute, der gesagt hat, es für ihn klingt das Noise Cancelling besser, ja, oder funktioniert besser als das Bose. Müsste man selbst mal hören, beziehungsweise mal noch ein paar mehr Berichte abwarten, die auch gerade den Vergleich zu dem System haben, ob sich das so rauskristallisiert oder ob das vielleicht auch nur so ein subjektiver Eindruck war von demjenigen, der das da mal ausprobiert hat. Was man liest, soweit alles sehr positiv. Ja, du hast es ja schon angesprochen, einmal das Noise Cancelling, dann aber auch als In-Ear und auch die Anpassung und gerade auch mit dieser Innenohrmessung, die die AirPods machen können, das wird auch sehr lobend erwähnt. Designtechnisch finde ich so sehr gelungen, gerade weil halt auch, wie gesagt, dieser Stummel kürzer geworden ist. Ja, das hat mich so vorher ein bisschen gestört. Ich finde es gut, dass es jetzt In-Ears sind. Was man bis jetzt gesehen hat, macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck. Die sind eigentlich das geworden, was ich mir von einem Pro jetzt erhofft hätte. Das ist es geworden. Nur alleine der Preis ist für mich ein Argument, das auch weiterhin noch auszusitzen. Sie sind ja nicht gerade günstig.
Ja. Ja, also es gibt ja, vor ein paar Wochen hat Sony ähnliche In-Ear-Systeme vorgestellt, die ähnlich gute Kritiken bekommen haben, die ähnlich gut gehandelt werden von dem Active Noise Cancelling und die sind preislich in einem ähnlichen Bereich. Da kommt bei den Sonys aber noch dazu, sie haben ein wahnsinnig großes Transportcase und das ist für mich so der Dealbreaker bei den Dingern, weil das Ding ist riesig, das ist fast doppelt so groß wie das von den AirPods und hat eine Farbgebung, die ich suboptimal finde. Man hat hier zwar, sagen wir mal so 80% schwarz, aber oben ist so eine goldene Klappe drauf, das sieht so richtig...
Gold ja. Ist best.
Ja, aber das passt einfach nicht. Das sieht richtig. Ich möchte mich jetzt hier zu keinen Äußerungen hinreißen lassen, aber das sieht nicht so schön aus.
Ja, wenn die Stöpsel jetzt auch noch Gold sind.
Nee, die sind schwarz. Bis zu dem Punkt war ja alles okay. Aber bei diesem Case haben sie so ziemlich ganz tief ins Klo gegriffen, aber so tief bis zum Schlüsselbein sind sie im Klo verschwunden. Ja. Nee, also da hat Sony sich vom Design her keinen Gefallen getan, was das Case angeht. Und okay, das Case ist ein Produkt, was man wahrscheinlich sehr oft in der Tasche hat und nicht oft sieht, aber das ist so hässlich geworden, das ist für mich ein absoluter Dealbreaker, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist eine Geschmacksfrage, aber mir gefällt es nicht. Also ja. Und deswegen, wenn ich mir den Preis von diesen Sonys angucke und diesen Apple-Preis anschaue, dann...
Hatten wir den schon erwähnt?
279 Euro.
Ja, ja, das ist. Nee, sorry.
Man merkt, du bist in diesem Kopfhörer-Game nicht so tief drin. Ne? Deswegen bist du so über den Preis geschockt.
Hallo, ich habe hier. durchaus Kopfhörer, die Geld kosten, ja. Aber für Stöpsel, auch wenn sie weiß sind und Noise Cancelling haben, knapp 300 Euro auf den Tisch legen. Sorry. Ja. Mhm. Also das, da muss schon ein kräftiger Sponsor bei uns einsteigen.
Mal gucken.
Genau, schön gesagt.
Wir arbeiten dran.
Nee, aber das ist schon viel Geld. Also wie gesagt, für Stöpsel, also für einen Kopfhörer, okay, da habe ich auch mehr in der Hand für. Aber für so ein paar kleine Stöpsel, klar, je kleiner die Technik, umso, ja, ich weiß. Ja, und ich, wie ich sie gesehen habe und die Berichte gelesen habe, hat es mich auch schon gejuckt. Aber ich bin in einem Alter, ja, da... ich weiß auch nicht, ja. Da haut man so viel Geld für so ein bisschen Technik nicht unbedingt einfach auf den Tisch, ja.
Ja, das mag sein. Aber ich sehe es in dem Fall ein bisschen anders, weil wenn ich mir das Nutzungsverhalten anschaue, wie intensiv ich meine AirPods nutze, also ich habe ja noch die der ersten Generation, wie oft ich sie benutze, gegenüber jetzt zum Beispiel Over-Ear-Kopfhörern.
Den Vergleich habe ich ja auch, ja.
Ja, man nutzt sowas.
Wie oft nutze ich Over-Ears mit dem iPhone zusammen, ja?
Ja, genau.
Sehr selten, da habe ich auch die kabelgebundenen Dingspods, sag mal. Earpods? Wie heißen die dann?
Du meinst die von Apple oder was meinst du? Aber das sind ja dann keine Over-Ears, das sind ja normale.
Nein, ich meine ja, da nutze ich ja auch die beim iPhone dabei sind. Die heißen die nicht Earpods?
Die heißen Earpods, genau.
Ja, genau. Ja. Die nutze ich ja auch zum Großteil. Ja, selbst wenn ich Musik höre, ja. Da habe ich die Dinger auf. Oder auch gerade, wenn ich im Bett noch einen Podcast oder ein Audiobook höre, dann habe ich die Dinger auf und keinen riesen fetten Over-Ear. Obwohl ich die ja auch hier habe. Sei es jetzt Sony, sei es Beats, ja, habe ich ja alles hier. Ja, aber die nutze ich mit dem iPhone kaum. So wird's mit den Stöpseln auch sein. Ich würde die, oder mit den AirPods auch sein. Ich würde eher die nutzen, als jetzt auch wieder ein Over-Ear wahrscheinlich, mit dem iPhone zusammen. Aber trotzdem, wie gesagt, der Anschaffungswiderstand ist da dann vor allem,
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders, weil wie oft ich dieses, also ich habe die sehr oft am Tag drin, vielleicht so 2-3 Stunden am Tag insgesamt, so über den Tag verteilt. Und wenn man das jetzt umrechnet, wie lange ich die jetzt schon habe, ich habe sie seitdem sie auf dem Markt gekommen sind, vielleicht ein paar Wochen später mir geshoppt und habe die dann wirklich sehr oft benutzt. Und wenn ich mir das umrechne, ist das für mich eigentlich ein No-Brainer, dafür jetzt 279 Euro auszugeben. Also ich bin ja auch derjenige, der nicht so viel und inflationär hier Gadgets kauft und sich gut überlegt, was er kauft, aber bei einem Produkt, was ich täglich mehrere Stunden benutze und das über Jahre hinweg, da sehe ich das ehrlich gesagt ein. Das ist meine
Meinung. Was mich mal interessieren würde, und das müsste, ich weiß nicht, wie ich das testen soll, wenn ich damit einschlafe, ob ich den nochmal finde. Wenn er aus dem Ohr irgendwie raus, wie gesagt, du schläfst, wenn du mit einschläfst, du bewegst dich ja am Bett, wälzt dich oder du drehst dich mal von links nach rechts, Rücken, Bauch, keine Ahnung. Ja, ich bin ein recht aktiver Schläfer, ja, gerade ein Seitenschläfer. Von daher ist halt die Frage, finde ich die am nächsten Tag nochmal? Oder hat die Katze das Ding in der Zwischenzeit irgendwo versteckt? Ja.
Ja gut, solange da noch ein bisschen Akku drin ist, hast du ja die Möglichkeit, die Dinge anzupiepen und dann geben sie ja einen sehr lauten Gott Ton sei Dank, von sich. Ja. Das ist ja die Möglichkeit. Da besteht ja halt die Möglichkeit. Ja.
Weil wenn ich nachts mit den Earpods einschlafe, klar, da wickel ich mich vielleicht mal kurz ins Kabel ein, aber dann weiß ich, wo sie sind und die kommen so nicht weg. Ja, das ist halt auch wieder dieses Problem, was du hast, oder wo am Anfang ja viel bei den Earpods diskutiert wurde, ob du die beim Sport verlierst, ja, und wie oft musst du die ersetzen. Und das Problem hat sich ja auch nicht als so relevant herausgestellt, ja.
Nee, die Dinger halten relativ gut, also zumindest bei den meisten Leuten. Und ich denke, das wird bei diesen In-Ear-Systemen, also den Pro-Systemen, jetzt noch weniger der Fall sein, weil die sitzen ja bombenfest. Und was auch noch speziell verbaut ist, das wir noch gar nicht erwähnt haben, um dieses typische In-Ear-Trageproblem so ein bisschen zu minimieren oder das Tragegefühl so ein bisschen zu minimieren, gibt es auch noch ein Belüftungsventil, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, das so den Druckausgleich herstellt. Das wurde ja auch noch groß angepriesen. Und das soll wohl wirklich auch sehr gut sein, weil einige Nutzer, die das Ding jetzt schon längere Zeit getragen haben, berichten, dass man es in einer gewissen Zeit gar nicht mehr merkt, dass man was im Ohr hat. Und das, denke ich mal, liegt wohl auch an diesem Belüftungsschlitz oder an diesem Druckausgleich, der dort stattfindet.
Mhm. Finde ich. Also da habe ich jetzt noch gar nichts drüber gelesen.
Ja, das sind so die Kleinigkeiten, wo Apple sich natürlich drüber Gedanken macht. Und das hebt sie hier so ein bisschen hervor.
Also ich bin echt versucht, ja, weil die mir schon sehr gut gefallen. Vor allem, es sind jetzt In-Ears. Ja, die sollten dann auch vernünftig sitzen im Ohr. Und sie haben Noise Cancelling. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, ja, wo ich sagen würde, jetzt haben wir die Generation erreicht, wo ich sage, okay, ja, jetzt ist es soweit. Der Preis macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, ich bin mir das auch schon wieder ein bisschen am Schönrechnen. Es steht ja noch Geburtstag und Weihnachten an. Ja. Mhm. Würde sich eigentlich anbieten, wenn man sich das quasi dann halt jetzt selbst schenkt. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, ja, man wäre ja wahrscheinlich die nächsten Jahre damit glücklich oder könnte glücklich sein. Man hat es ja jetzt auch gerade auch beim iPhone wieder gesehen. Ich bin mit dem 10er ja immer noch sehr zufrieden, ja, und sehe da, wäre eigentlich wegen dem aktuellen Kamerasystem auch in Versuchung, ja, aber auch es funktioniert noch so gut, ja, und wir erwarten uns so viel vom nächsten iPhone, ja, dass ich jetzt das aktuelle iPhone auch noch aussetzen werde,
ja.
Und mir echt überlegen muss, was ich mit meiner Frau ihrem iPhone 6 S Plus mache, weil das jetzt wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen ist und da zumindest mal ein neuer Akku rein müsste. Und da ist die Frage, dann eher wahrscheinlich doch vielleicht ein neues iPhone. Und da hätte sich ja eigentlich so ein Modellwechsel angeboten jetzt, ja, dass das 10er quasi an sie runterrutscht, dass sie das übernimmt und ich bilde was anderes. Aber das 10er ist noch so toll. Ne?
Ja, es ist ein gutes Gerät, keine Frage. Das sehe ich ja genauso.
Ja, und wie gesagt, warum sollten die AirPods da nicht auch die nächsten 2 bis 3 Jahre glücklich machen? Ja,
ja. Also solange die Akkus mitmachen, genau. Ist das kein Problem.
Apropos.
Akkus, ja. Punkt 1, die Servicekosten sind bei den Pro-Modellen auch etwas teurer geworden als bei den normalen AirPods. Das nochmal vorne vorweg. Falls man einen Akku austauschen lassen muss, sowohl für das Case als auch für den jeweiligen Stöpsel, sind die Akkukosten nach oben gegangen. Genaue Zahlen habe ich jetzt leider nicht, habe ich nämlich vergessen, mir aufzuschreiben. Aber das liegt wahrscheinlich, naja, ich weiß nicht, böse Zungen würden jetzt sagen, das liegt vielleicht auch daran, was für ein Akku verbaut ist, weil der Akku kommt aus Deutschland. Qualität made in Germany.
Und ich bin im deutschen Nachrichtenfernsehen darauf aufmerksam geworden.
Ja, ist doch klar.
Das muss man sich mal vorstellen, ja.
Ja, ich meine, es ist ja auch schön, wenn so eine Qualität sich in den AirPods wiederfindet. Nämlich die Firma Vata produziert die Knopfzellen für die AirPods Pro. Was in den anderen drin steckt, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber da steckt die Zelle drin mit dem Modell CP1, nee. Steht da jetzt ein I oder jetzt ein 11? Nee, CPI-1154A3.
Wem das was sagt, schön.
Ja, das ist sozusagen die Flaggschiff-Knopfzellen-Serie aus dem Hause Vata. Bezieht sich sowohl auf die Leistung als auch auf die Größe. Angeblich ist bisher kein anderer Hersteller in der Lage, eine Knopfzelle mit so viel Leistung zu produzieren in diesem Formfaktor. Und deswegen hat sich die Firma Apple für Vata entschieden. Ja. Die Aktienkurse von Vata, genau. Seitdem das rausgekommen ist, sind gleich nach oben gegangen. Also es ist Wahnsinn, was da passiert ist.
Mhm. Aber ja, das hatten da mit anderen Teilezulieferern aber auch. Ja. Die Verträge sind ja, beziehungsweise es ging ja keiner mit hausieren bis jetzt. Vata ja auch nicht. Wahrscheinlich einmal vertraglich, ja, wahrscheinlich gebunden. Und zweitens auch gerade weil halt die Befürchtung einfach da ist, dass irgendwelche Investoren da einfach auf den Zug aufspringen, dir vielleicht so viel Luft in deine Aktie reinpumpen, ja, und irgendwann halt in Anführungszeichen der Crash kommt. Ja. Das kann ja auch keinem recht sein, dass sie jetzt anzieht, okay, klar, ist Vata wahrscheinlich auch nicht böse drum. Man muss halt mal gucken, wie sich das noch entwickelt, gerade wenn eventuell sie den Kontrakt verlieren sollten. Ja, weil wenn sie dann wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden, ist ja keinem geholfen. Ja, von daher zweischneidiges Ding. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte es in der deutschen Presse erfahren und dann halt auch gleich noch die Nachricht, dass halt daraufhin der Kurs erstmal angezogen hat. Ja,
ja, was willst du machen, ja. Man sieht auch auf der Knopfzelle eine sehr schöne Bedruckung, Made in Germany, sie haben das sehr plakativ auch angebracht auf der Knopfzelle, haben extra auch eine blaue Farbe genommen, also das ist wirklich auch ins Auge sticht, sieht man natürlich nicht, wenn man die Dinger nicht auseinander nimmt, aber trotzdem haben sie sich nicht nehmen lassen, das nochmal schön aufzudrucken und wenn man den iFixit Teardown sich anschaut, sieht man das auch ganz stark. Ich habe heute auch nochmal ein Bild getwittert, wo man das nochmal gut erkennen kann. Ja.
Was mich nur wundert, ist, dass Apple die Batterie so verbaut. Ja? Dass sie nicht gesagt haben, ihr macht neutral.
Hätte man halt vorgeben können, klar, ja. Aber vielleicht, ich meine, es ist ja auch keine Schande, deutsche Produkte zu verwenden. Das ist ja durchaus.
Nein, das nicht, aber dass gerade wenn halt jemand das Ding aufmacht, dass einem da nicht quasi das Vata-Logo ins Gesicht springt, ja.
Ja, und vor allem
jetzt,
wo die Marktbegleiter natürlich auch wissen, was für eine Knopfzelle drin hängt, können die natürlich jetzt auch sagen, okay, wir kaufen uns das Produkt auch, es sei denn, es ist exklusiv auch modifiziert oder angepasst oder extra in Auftrag für die AirPods produziert und es ist jetzt kein Massenprodukt. Das ist
du sozusagen, kannst natürlich auch vertraglich dir, keine Ahnung, die Produktion bis 2014, sage ich schon, bis 2024 exklusiv sichern. Ja, das ist ja eine Frage des Geldes. Ja,
klar.
Dann ist auch wieder die Frage, selbst wenn du nicht unbedingt einen Exklusivvertrag machst, aber denen sagst, du nimmst hier X-Menge ab und die können auch eine X-Menge produzieren, hat sich das ja quasi auch schon erledigt. Wo willst du dafür einen anderen Kunden noch was abzweigen, wenn die komplette Produktion, die du machen kannst, ja, an einen Kunden geht. Du müsstest dann wieder Kapazitäten erstmal schaffen, um mehr produzieren zu können. Und da ist halt wieder die Frage, welchen Vertrag hat Apple gemacht? Ja, ich denke mal, die haben sich da zumindest mal eine gewisse Exklusivität, auch wenn es nur ein relativ kurzer Zeitraum ist, haben die sich schon eingekauft. Da gehe ich schon davon aus.
Ja, denke ich mir auch.
Gerade wenn die Batterietechnik so einzigartig ist, ja, dann haben die sich da auf jeden Fall keine Ahnung, ein Jahr eventuell an Exklusivität geshoppt. Ja.
Ja. Ja. Ja, also einzigartig in Leistung und Größe. Da ist jetzt das Produkt derzeit führend.
Naja, dann haben die definitiv sich irgendwo ein Exklusivding geshoppt. Und wenn sie gesagt haben, wir nehmen die komplette Kapazität im ersten Jahr oder so, das sichern wir euch vertraglich zu, dann hast du ja quasi schon eine Exklusivität mit drin, ja, wenn du sagst, du kaufst die komplette Produktion. Und es ist ja auch die Frage, wie teuer ist die Batterie im EK, ja, wie aufwendig ist es in der oder wie teuer ist es in der Herstellung und welche Mengen können die rauspumpen. Ja.
Ja, das stimmt.
Ja. Mhm.
Gut. Und dann möchte ich noch iFixit Europe zitieren. Die haben nämlich getwittert. Unser Fazit: einmal mehr 0 von 10 Punkten für schaurig schlechte Reparierbarkeit. Ja, das war aber abzusehen bei so viel Technik auf aller kleinsten Raum.
Genau, ja, wird echt schwierig. Ja.
Ich meine, wir haben einen Akku drin, wir haben zwei Mikrofone
alleine
verbaut, etc. pp.
Ich habe so eine Art Röntgenbilder von den Dingern gesehen, was da an Technik drin steckt, ja, auf diesem kleinen Raum. Das ist schon echt ein Kunstwerk, ja, was Apple bzw. die Ingenieure da auf die oder ins Ohr stecken. Von daher wird natürlich schwierig, auf so engem Raum auch noch so zu produzieren, dass du da noch reparieren oder noch sehr viel reparieren kannst. Und da sind wir als Verbraucher natürlich auch gefordert, ja. Wenn du das halt entsprechend oder wenn sich da entsprechend die Stückzahlen verkaufen, ja, der Markt ist einfach da. Ich würde mir jetzt solche Dinge auch nicht jetzt in der vierfachen Größe ins Ohr stecken wollen.
Muss man auch sagen. Eben. Ja. Der Markt, der möchte halt kleine Ohrstöpsel haben, möchte das nicht so auffällig haben. Es gab ja schon damals, wo die ersten AirPods rausgekommen sind, großartig Diskussionen und wie sieht denn das aus? So ein Oral-B Zahnputzaufsatz da im Ohr.
Ja, da gab es sehr viele, da gab es das ein oder andere Meme, das war schon ganz nett. Ja.
Und jetzt sind sie halt nochmal kleiner geworden und mit mehr Technik, mit mehr Funktion und das liegt auch an den Kunden oder auch an der Bereitschaft des Kunden, nicht größere Produkte tragen zu wollen. Ja, oder die Akzeptanz des Kunden, ganz klar.
Es gibt allerdings auch alleine vom Anwendungsfall her schon eine vorgegebene Größe, weil wie gesagt, wenn das Ding so groß ist wie ein Telefonhörer, steckst du dir das auch nicht so.
Vom Gewicht her und vom Komfort her und logisch.
Also du hast da nur eine bestimmte Größe, die einfach in Frage kommt, weil alles andere ist entweder zu sehr Gimmick, dass sich das außer 5 Nerds keiner ins Ohr steckt, oder benutzt, oder aber es gibt halt nur x Größe, die halt auch wirklich akzeptabel ist für diesen Fall.
Ja,
und so auch, wie gesagt, Größe, Gewicht, Design und wenn es zu groß ist, kauft es keiner, außer ein paar Nerds. Und von daher,
Und da habe ich heute einen Tweet gelesen, da habe ich auch nur gefragt, okay, hat derjenige etwas nachgedacht oder hat er einfach das jetzt nur mal so schnell rausgehauen? Man sollte sich doch mehr in der Hörgerätetechnik umschauen. Da ist das ja auch alles möglich. Da habe ich nur ganz schnell, was mir spontan durch den Kopf geschossen ist, so ein Hörgerät in der Größe oder sind ja teilweise noch kleiner, gibt es ja, aber die kosten ein paar tausend Euro.
Die Preisgestaltung da ist natürlich auch wieder etwas anders, weil der Markt kleiner ist und es die Krankenkassen gibt.
Ja, aber
dennoch da ist die Preisgestaltung, wie gesagt, nochmal ein bisschen anders. Und man muss auch sagen, der Trend in der Hörgerätetechnik geht ja auch in eine ganz andere Richtung. Auch wieder kleiner, auch in ihr, unsichtbar vor allem. Und von der Technik her so, dass du das auch als Kopfhörer quasi benutzen kannst. Du kannst sie mit deinem iPhone koppeln, Musik hören. Du kannst teilweise Noise Cancelling machen, gibt's auch, um dich halt abzuschotten. Es gibt Geräte, die etwas größer sind, die im industriellen Bereich sehr ähnliche Funktionen wie ein Hörgerät bieten, aber da auch gleichzeitig halt als Gehörschutz fungieren können. Und die sind auch nicht größer.
Er hat das aber bezogen auf die Größe, weil da die Reparierfähigkeit vorhanden ist. Aber man muss auch dazu sagen, umsonst gibt es auch nicht den Beruf des Gehörgerätetechnikers oder das ist ein Ausbildungsberuf, die diese Dinge reparieren können und die Dinge auch anpassen können und so weiter und so fort. Also
Reparierbarkeit da in den letzten Jahren auch stark abgenommen hat, weil der Trend auch da hin zum Kleineren geht. Diese großen Geräte, wie man sie noch von Opa kennt, der eventuell auf beiden Ohren diese Kästen hinterm Ohr trägt, die gibt's heute immer noch, klar. Es ist auch immer die Frage, was kann man sich leisten? Was wird von der Kasse übernommen? Welchen Grad oder für welchen Anwendungsfall brauchst du halt ein Hörgerät? Aber wenn man da guckt, gerade in dem trendy in Anführungszeichen Bereich, werden die Dinger immer kleiner. Und das ist auch das, womit die Hersteller Werbung machen. Gerade mit diesem ganzen Bereich unsichtbar, dass du von außen nicht als höher beeinträchtigt wahrgenommen wirst, weil das natürlich auch viel Lebensqualität für den Betroffenen ausmacht. Mit so einem Klotz hinter dem Ohr, Jugendliche, teilweise Kinder, die halt auf sowas angewiesen sind, da besteht einfach die Gefahr des Mobbing, Und je weniger auffällig, je kleiner, je integrierter, je unsichtbarer die Geräte sind, umso besser. Und da kommst du auch wieder in die Problematik, wie sie jetzt hier auch in Bezug auf die AirPods erwähnt wird. Die Dinge sind halt nur noch bedingt reparierbar.
Ist einfach so. Ja, ist richtig. Und wenn sie reparierbar sind, können es halt nur Spezialisten, die halt dafür ausgebildet sind, die Dinger zu reparieren.
Das wäre, denke ich mal, jetzt auch weniger ein Diskussionspunkt, wenn das besser reparierbar wäre, aber halt auch nur im Apple Store. dann ja, wäre es halt so, dann ja, ist halt die Frage, inwieweit können halt Servicepartner das machen, ja, gerade auch jetzt die letzten Jahre und auch die Neuigkeiten, die wir jetzt hatten, dass halt auch Third-Party Service-Shops halt Zugriff auf Original-Apple-Teile kriegen, Anleitungen ohne Zertifizierung etc., wäre da ja auch durchaus denkbar. Das gibt halt nur aktuell die Technik einfach nicht her. Beziehungsweise es ist vom Design her so gewählt worden, das halt so zu integrieren und zu machen, dass es halt so schlecht halt momentan aussieht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie weit das in Zukunft besser wird. Gerade halt für diese Kleintechnik.
Also ich sehe da für die AirPods, sehe ich da schwarz, dass das besser wird.
Und selbst man muss ja auch mal den Trend die letzten 10 Jahre in der Haushaltstechnik angucken. Eine aktuelle Waschmaschine ist vom Service her auch nicht mehr das, was sie vor 10 Jahren war.
Nein.
Muss man leider so sagen. Ja. Klar kann man da immer noch einiges reparieren, aber ja, wenn man sich da mal die Ersatzteilliste anguckt, die ist auch nicht mehr so umfangreich, weil du halt auch viele Teile hast, die mittlerweile nur noch ein Teil sind, oder wenn es kaputt ist, ist es kaputt.
So ist es.
Ich will das jetzt nicht schönreden, weil mir hängt das echt zum Hals raus. Ja, wenn ich dran denke, an unsere alten Haushaltsgeräte, ja, wie gut oder wie lange die laufen, was sie damals, okay, hast du auch nicht das Billigste damals gekauft, ja, wie lange die laufen, wie reparierbar die sind, und wenn du heute was hast, ja, und du unterhältst dich mit einem Techniker, ja, und er sagt dann hier, ja, die aktuellen Geräte kosten mit, oder kriegst du auch nicht billiger wie damals, nur Reparierbarkeit, ja. Und ich dann so, beziehungsweise Ersatzteilkosten. Und ich dann so, Freunde, da kriege ich einen Hals, ja.
Ja, so ist es. Das ist so. Ja, aber alles in allem würde ich persönlich sagen, wenn ich jetzt mir das Produkt anschaue, nach meinem Empfinden ist der Preis okay. Und wenn man sich die teuersten normalen AirPods 2 anschaut, also die, was heißt normalen, also die AirPods 2 anschaut, mit Ladecase kosten sie auch 229 Euro und die Pro kosten 279, ist ein 50 Euro Unterschied. So riesig ist es nicht, sagen wir es mal so.
Ja, okay, das Ganze jetzt wieder prozentual auf eine IK ausrechnen, okay, ja. Für mich macht jetzt ein Fuffi auch nicht unbedingt die Welt aus, gerade mal übers Jahr gerechnet, ja, Peng. Aber trotzdem, der Anschaffungswiderstand ist schon in einer Region, ja, wo ich mir das dann zweimal überlege. Aber wie gesagt, es sind ja auch noch zwei Festivitäten, die anstehen. Geburtstag und Weihnachten, also von daher.
So ist es.
Nee, aber das sind jetzt die ersten AirPods, wo ich definitiv in Versuchung bin, ja.
Okay. Gut, und das nächste Thema lasse ich weg. Das ist uninteressant. Aber es gab noch einen netten Bericht über die Zukunft von Apple in Bezug auf HomeKit, wie es damit weitergehen soll.
In dem Bereich hat Apple ja gerade angeblich etliche Neueinstellungen gemacht, was Ingenieure im Bereich Home-Automation betrifft. Also da bin ich mal gespannt, was sich die nächsten Jahre noch so ergibt, ja.
Sie haben nämlich den ehemaligen CTO von Mozilla eingekauft, den Andreas Gahl. Der hat sich dort anstellen lassen. Der soll das jetzt die Geschicke von HomeKit in Zukunft leiten. Und es gab 15 neue Stellen, die zu besetzen sind im Bereich der ganzen, wie du es eben schon sagtest, der ganzen HomeKit-Geschichte. Und man konnte aus den Jobbeschreibungen herauslesen, dass es auch verstärkt um den Bereich Kameraüberwachung geht. Also im Moment sind ja Gerüchte im Umlauf, wenn man Bloomberg glauben mag, was sie berichten, was sie schreiben, dass Apple auch in das Überwachungsgeschäft einsteigen will, also speziell auch in die Kameratechnik einsteigen will. Und wenn man sich auch die Funktionen anschaut, die jetzt ja auch möglich sind, dass man das Ganze auch im iCloud Drive speichern kann, halt auch in seiner persönlichen Wolke speichern kann. Das sind ja auch Funktionen, die mittlerweile freigegeben sind und auch funktionieren sollen. Liegt es ja auch nahe, dass Apple das selbst produziert und auch selbst eigene Kameras rausbringt. Warum nicht?
Ja, aber gerade auch im Aspekt mit Datenschutz ist gerade alles, was mit Netzwerk oder mit Kamerasystemen zu tun hat, denke ich mal, ein gutes Feld auch für Apple. Wenn man mal die letzten Jahre guckt, wie viel auch gerade von diesen Babyüberwachungsdingern, die im WLAN gehangen haben, von außen relativ leicht zugänglich waren, ist das schon ein Thema, wo man sich das gut vorstellen kann, dass sich Apple dem annimmt. Gerade in Bezug auf, wie gesagt, Datensicherheit. Ja. Wenn sie das entsprechend lösen können und da können die auch einen Premiumpreis für nehmen. Es gibt ja etliche, was heißt etliche, aber es gibt ja mehrere Systemanbieter, die da auch im höherpreisigen Segment tätig sind. Da könnte Apple sich definitiv auch eine Scheibe abschneiden. Ja. Oder sich ein Stück vom Kuchen nehmen. Definitiv. Wenn die da auch in den Markt reingehen, sehe ich da sehr gute Chancen für Apple in dem Bereich. Ja,
ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Apple hat HomeKit ins Leben gerufen. Warum sollen sie auch keine eigenen Produkte produzieren? Abgesehen von den Standardprodukten wie den HomePod und das Apple TV, was dementsprechend ja auch als HomeKit-Steuerzentrale fungieren kann. Aber das ist ja nun nicht... Das ist ja nur die Spitze des Eisberges halt, was möglich ist, logischerweise. Ja. Warum nicht?
Weil wie gesagt, auch gerade diese Kamerasystem, denke ich mal, ist durchaus sehr plausibel, ja, gerade in Bezug auf Datensicherheit. Gerade im Apple-Ökosystem und auch mit iCloud, dass du von außen auch wirklich sicher auf das System zugreifen kannst. Und du eventuell auch Backups direkt in der Wolke hast. Ja, gerade wenn es um eventuell Einbruch, aber Überwachung auch gegen Diebstahl oder Einbruch geht im Haus, dass die Daten dann auch in der Wolke liegen. Oder auch, wie gesagt, deine Haustierüberwachung oder Kinder, ja, gerade quasi als Babyfonersatz, ja, für Eltern ist ein Markt, ja, definitiv.
Absolut, und du hast die Möglichkeit, das halt auch sauber in deiner Plattform einzubauen, bezüglich auch in iOS und macOS ist das natürlich eine saubere Geschichte, das gleich mit an Bord zu haben und dann nicht noch auf andere Lösungen setzen zu müssen.
Klar. Ja, vor allem das ganze Privacy-Thema, also das passt da definitiv für die Faust aufs Auge.
Ja, absolut, absolut. So ist es. Ja, und keine Sendung ohne MacBook Pro
Gerüchte. Ja, ich habe mir es gedacht, dass es jetzt da kommt.
Das ist ein Thema, was mir total auf den Fingern brennt, weil ich dieses Tastaturproblem, was ich ja eigentlich nicht habe, aber diese tickende Zeitbombe, dieses negative Gefühl, was in einen brodelt, wenn man mit dieser Tastatur arbeitet, das möchte ich endlich loswerden. Ich möchte endlich wieder ein trusty Keyboard haben und das
hoffentlich... Inwieweit das neue dann trusty wäre, muss ich ja auch erstmal beweisen.
Ja, aber wenn sie wieder auf eine bewährte Technologie zurückgehen, auf die ältere Technologie vielleicht neu interpretiert, dann hat man noch Hoffnung.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Da bin ich ja nicht so überzeugt von, dass es wirklich alte Technik wird.
Also man munkelt ja, dass es wieder zu dieser Scheren-Technologie zurückgeht und da gab es heute auch wieder zwei Gerüchte, die dementsprechend so, also das erste Gerücht, was unser Ku rausgehauen hat, also Ming-Chi Ku, der hat nämlich gesagt, dass die neue Tastatur erst Mitte 2020 dass wir die erst Mitte 2020 sehen werden. Das war die erste Aussage. Er beruft sich natürlich wieder auf die wohlbekannte Lieferkette, dass er da explizite Informationen bekommen hat. Okay. Das kollidiert aber mit den aktuellen Gerüchten, die wir in 9to5Mac gesehen haben. Weil da sehen wir erstmal, dass Mr. Rambo wieder so ein bisschen im macOS gewühlt hat und da Aufnahmen gesehen hat vom Layout der Tastatur. Man sieht erstmal eine physische Escape-Taste. Sie soll wahrscheinlich... wieder zurückkommen. Da werden sich ganz viele Leute freuen. Mhm. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir wieder einen traditionellen Cursor-Block sehen würden. Unten. Es wäre mir fast lieber als eine Escape-Taste. Also diese Kombination klassischer Cursor zurück und eine physische Escape-Taste, da wäre mir auch schon sehr mitgeholfen. So, das sind die Gerüchte, die wir bezüglich der neuen Tasten oder der neuen alten Tasten haben. Und dann hat man gesehen, dass die Tastaturabstände, also die Tastenabstände, nicht die Tastatur, sondern die Abstände zwischen den einzelnen Tasten wieder vergrößert haben. Und das lässt wiederum darauf schließen, dass wir wieder Scherentechnologie sehen, weil diese Scherentechnologie etwas mehr Platz benötigt im Inneren oder unter der Tastatur. Und jetzt kollidiert das so ein bisschen mit Q und mit Rambo. Ob Q recht hat, dass es erst Mitte 2020 kommt oder dass wir jetzt schon im kommenden MacBook Pro, was wir ja noch dieses Jahr erwarten eigentlich, schon die neue Tastatur sehen werden.
Ich wollte gerade sagen, wenn das 16er sich jetzt noch Zeit lässt bis Mitte nächstes Jahr.
Das glaube ich aber nicht, weil wenn das jetzt schon in den aktuellen oder wenn das jetzt schon in macOS auftaucht und wenn man da jetzt schon diese Informationen rausziehen kann, glaube ich nicht, dass wir erst nächstes Jahr oder Mitte 2020 erst das 16 Zoll MacBook Pro sehen werden. Aber genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt nochmal ein Gerät mit Butterfly rausbringen. Das glaube ich auch nicht. Tja. Also jetzt zeitnah nochmal ein Gerät mit Butterfly, das wäre doch echt lebensmüde, würde ich bald sagen. Naja.
Ich zucke also mit den Schultern.
Ich hoffe, dass sie wieder zu ihren alten Werten zurückfinden und eine Tastatur mit oder eine zuverlässige Tastatur rausbringen. Naja. Schauen wir mal. Ja, gut, dann das nächste Thema. Das dürfte dich doch auch wirklich begeistern und freuen, vermute ich, weil DJI hat eine neue Drohne rausgebracht. Sie nennt sich Mavic Mini. Und Startpreis 399 Euro. Macht aber in meinen Augen keinen Sinn. Man sollte dann zu der etwas größeren Version greifen mit dem neuen, oder nicht mit dem neuen, sondern mit dem Akku, mit der Tasche, also ein bisschen mehr mit Zubehör versehen, weil das macht in meinen Augen Sinn, gleich ein oder zwei Ersatzakkus dazu zu haben. Das kostet dann halt 499 Euro.
Vor allem das Ladegerät für die drei Akkus sieht ja schon schick aus. Ja.
Eben, also ich würde dann eher zu diesem etwas weiteren Set greifen. Ja, aber was ist an dieser Drohne so besonders? Der erste Punkt ist, das Ding wiegt 249 Gramm. Und somit genau. Sind wir ab
250 ist es, glaube ich,
kennzeichnungspflichtig. Ja,
genau.
Wir sind unter der Kennzeichnungspflicht bei dieser Drohne. Sie ist extrem kompakt, da auch die vier Rotorblätter oder die Rotorblätterhalterungen einklappbar sind. Somit hat sie einen großen Vorteil gegenüber der Spark. Die Spark war ja bisher das Einstiegsmodell. Die hatte ja diese feststehenden Halterungen und das war immer so ein bisschen unhandlich, obwohl an sich die Drohne sehr klein war oder ist. Und das ist jetzt hier einklappbar. Allerdings hat sie auch so ein paar kleine Mankos. Wir haben zum Beispiel nicht die Schnellwechselfunktion der Rotorblätter, sondern wir müssen hier noch mit einem Schraubenzieher rangehen, wenn wir die Rotorblätter wechseln müssen. Das ist so ein bisschen ein kleiner Rückschritt, würde ich sagen. Das war bei den anderen Drohnen halt immer mit so einem Schnellverschluss realisiert.
Ja, okay, dafür hattest du da ja feststehende Rotorblätter. Das hast du ja jetzt bei der Mini nicht.
Nee, auch bei den Mavics, die einklappbar waren, hatten wir diesen Schnellverschluss. Gab es da auch, ja, ja.
Ah, okay, okay.
Ja gut, aber da kann man mit leben. So oft muss man hoffentlich nicht die Rotorblätter wechseln.
Könnte passieren. Also das ist auf jeden Fall ein Ersatzteil. Davon sollte man ein bisschen was vorrätig haben. Ja. Mhm.
Es gibt aber auch von Third-Party-Anbietern extra noch stabile. Die Firma Graupner hat sich auf Drohnen, Rotorblätter zusätzlich noch spezialisiert. Also die haben den Markt auch gut erkannt.
Ja, okay, Graupner, traditionell Modellbau. Also wenn
ja, aber sie sind halt doch noch aufgesprungen.
Ja, ja.
Verstehst du? Die sind nicht clever, dass sie da jetzt nicht gesagt haben, auch das ignorieren wir, sondern sie haben da auch noch den Markt erkannt, dass man da noch was machen kann.
Gerade in diesem Ersatzteil-Zubehör-Geschäft, da kannst du mitnehmen. Ne? Vor allem Graupner als Name ist ja wirklich ein Name. Ja,
ja, so sieht's aus. Ja, wir haben 30 Minuten Flugzeit, das ist auch ordentlich. Ja. Die Spark hatte, glaube ich, nur so 21, 22 Minuten, also wir haben ja schon ein bisschen mehr Flugzeit. Allerdings nur eine Auflösung von 2,7K. Das ist ja, aber
ist,
auch...
Ja, es ist kein 4K und du nimmst es 2,7 auf, aber du wirst ja in der Regel wahrscheinlich mit 1080, also für den Anwendungsfall, den die Kamera hat, wirst du wahrscheinlich auf entweder
Full
auf WQHD oder 1080p gehen. Ist okay.
Und was man bisher in Aufnahmen gesehen hat und was man auch an Testberichten gesehen hat, ist es schon sehr ordentlich.
Sehr ordentlich ist gut. Also ich habe von einem Pro Aufnahmen gesehen mit der Drohne. Klar, die waren im Endeffekt ein bisschen hier durchs Color Grading geschickt, beziehungsweise das, was man halt mit den Daten machen kann, die kommen. Die waren schön aufbearbeitet und geschnitten. Holla die Waldfee. Also für das Geld...
Ja,
mit ein bisschen Arbeit reinstecken, die Qualität rauskriegen.
Ja, und vor allen Dingen für die Größe der Drohne und für das Gewicht.
Ja.
Ne?
Ja,
Hammer. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben jetzt nur noch einen Kollisionsschutz nach oben und nach unten und nicht mehr nach vorne und nach hinten. Da muss man jetzt etwas aufpassen beim Fliegen. Bei den höherwertigen oder bei den höherpreisigen Drohnen von DJI, da haben wir natürlich einen Kollisionsschutz in allen Richtungen, vorne, hinten, seitlich. Und hoch und runter, das haben wir hier halt nicht. Das sind so Abstriche, die man in Kauf nehmen muss.
Aber du musst auch mal gucken, das Ding hat nach wie vor Positionshalten, was, wie gesagt, in dem Testbericht, den ich gesehen habe, sehr gut funktioniert hat. Du hast die Objekterkennung, um sie im Bild zu halten, was wirklich gut funktioniert hat. Du hast die verschiedenen Modi, ja, wo die Drohne um das Objekt herum oder aber vom Objekt weg oder aber in der Spirale zum Beispiel nach oben steigen. Also DJI liefert da schon, wie gesagt, für das, okay, die haben auch jahrelang die Erfahrung, ja, gerade auch im Softwarebereich, die liefern unheimlich ab bei diesem Geld, ja. Und das ist auch, man könnte sagen, von der Größe her ist es in Anführungszeichen eine Spielzeugdrohne, aber du kriegst da auf jeden Fall sehr, sehr viel raus für das vergleichsweise wenige Geld, was du investieren musst. Klar gibt es auch andere Hersteller, die einen ähnlichen Leistungsumfang bieten, die Drohnen in derselben oder in der gleichen Größe anbieten, mit dem gleichen Leistungsumfang, wo du preislich auch nicht so weit weg von bist, beziehungsweise leicht drunter liegst. Aber ja, es ist A, kein DJI und B, von der Laufzeit her, okay, man muss halt gucken, wie im Real Life die Laufzeiten oder die Flugzeiten aussehen. Aber vergleichbare Drohnen bis jetzt, die in dem Segment mit dem Leistungsumfang sind, liegen, wie du eben schon erwähnt hast, so um die 20 Minuten und 10 Minuten mehr Flugzeit oder mehr Aufnahmezeit machen da schon oder können den Unterschied ausmachen, gerade in diesem Drohnensegment. Klar, die ist nicht so windsicher, ja, wie größere oder schwerere Drohnen. Aber dafür ist ja im Prinzip auch nicht gedacht oder gebaut. Ja, das ist eigentlich eine Schönwetterdrohne.
Mhm.
Muss man sagen. Ja.
Ja, klar.
Und du kriegst da sehr viel, wie ich das jetzt beurteilen kann, davon. Das klingt jetzt auch wieder wie ein Werbespot. Ja. Wir sind nicht gesponsert bei DJI. Ich habe hier kein Muster zur Verfügung gestellt bekommen.
Ich auch nicht.
Aber wie gesagt, das, was ich bis jetzt gesehen habe dazu und für mich kam, ich verfolge Drohnen jetzt schon länger nicht mehr so intensiv wie früher. Ja. War das so quasi aus dem Blauen raus. Ja. Ich hatte gerüchteweise da auch vorher nichts gehört und habe da mich ein bisschen reingeguckt bei YouTube, bei 2, 3 Pros, ja, und Testern, die in dem Segment auch ein bisschen tätig sind und bin da doch sehr angetan von der Drohne. Also wenn ich da im Markt wäre für sowas, das würde ich mir definitiv auf jeden Fall genauer angucken. Auch alleine von der Fernbedienung her, von der Integration deines iPhones, ja, was du damit machen kannst, ist ja eigentlich DJI.
Ja. Ja. Ich habe das Thema Drohnen ja wieder so ein bisschen beiseite gelegt. Liegt auch daran, dass jetzt erstmal der Winter kommt und es nicht unbedingt die Jahreszeit ist, mit Drohnen zu hantieren.
Kannst, also wenn das Wetter sehr gut ist.
Klar, wenn du jetzt okay, ein super toll ja.
Gerade Schnee, Winter, ja,
ja.
Da kannst du natürlich schon viel mit Drohnen machen. Ich bin jetzt kein Wintersportler, ja, da fällt das auch schon wieder weg. Dann ist es wieder die Frage, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, beim Wetter, ja, je nachdem wie die Windverhältnisse sind, hast du mit so einer kleinen Drohne nicht viel Spaß, ja, weil die wiegt ja nichts, ja. Die ist windanfällig, ja, ist einfach so. Ja. Selbst mit GPS und Positionshaltungsmöglichkeiten, die sie hat, eine Windböe reagiert, oder die reagiert auf eine Windböe anders als, wie heißt denn der große, schwere Pro von DJI? Ist egal, ja. Haben sie auf jeden Fall auch im Angebot. Da kannst du nochmal eine Null dranhängen, wenn es reicht. Obwohl ich weiß gar nicht, wie die aktuell preislich liegen, aber die kosten auf jeden Fall einiges mehr.
Weitaus mehr.
Ja, ja, aber die sind halt auch für was ganz anderes ausgelegt, ja.
Ja, also ich sag mal so, das ist ein Produkt, wo man sagen kann, gucke ich mal, ob ich überhaupt in dieser Welt mich weiter bewegen möchte, ob ich weiter was mit Drohnen machen möchte, ob ich weiter mich damit beschäftigen will. Da ist der Investmentpunkt nicht so hoch. Ja, und wenn es nichts taugt, kann man sie immer noch wieder weiterverkaufen. Da macht man wahrscheinlich nicht so viel Verlust. Es ist ein gutes Einstiegsprodukt, wo man keine Bauchschmerzen haben muss.
Jein. Es ist die Frage, was erwartest du von deiner Drohne oder was willst du mit deiner Drohne machen? Weil das ist ja jetzt wieder auch nichts, wo ich irgendwie sportliche Ambitionen hätte.
Nein, aber um jetzt zu sehen, will ich dem Hobby jetzt nachgehen? Möchte ich jetzt mehr Filme machen oder möchte ich jetzt was zurechtschnippeln? Möchte ich jetzt
also dafür
meine Umgebung erkundigen?
Ja, gutes Einstiegsding.
Erkunden mit dem Ding, ist es ein gutes Einstiegsding.
Ja, und
so meine ich das. Da macht man nichts verkehrt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, dass man halt unter dieser Grammgrenze ist, mit 249 Gramm, ist hochinteressant. Genau. Und es ist ein tolles Einstiegsprodukt oder auch ein Produkt für jemanden, der vielleicht nur ganz wenig mal mit einer Drohne hantieren möchte, vielleicht auch noch kurz im Urlaub seine Gegend sich von oben mal anschauen möchte oder
Obacht, ich, ne? Bitte auf die Bestimmungen im Urlaubsort achten.
Ja, das ist richtig.
Oder Land, sagen wir mal, im Land, richtig. In dem man die Drohne benutzen will. Bitte da aufpassen. Und B auch, wenn man nur reinschnuppern will, ist das auch sehr viel Geld. Da vielleicht mal gucken, habe ich einen Flugverein in der Nähe und mittlerweile sind in sehr vielen Modellflugvereinen auch Drohnen unterwegs. Da könnte man eventuell auch mal reinschnuppern. Unser großer Flugverein hier um die Ecke hat auch einmal im Jahr Tag der offenen Tür. Ein komplettes Wochenende, wo mindestens 2 Tage lang auch Show geboten wird, wo man mal erste Kontakte knüpfen kann und kann dann mal hingehen, wenn man weiß, die Leute oder die Jungs mit Drohnen sind auch da. Bietet sich auch an für sowas. Vielleicht hat man auch im Bekanntenkreis jemand. Muss man auch mal gucken. Ja, ich habe auch 2 Drohnenflieger bei mir im Bekanntenkreis. Alle wirklich Bekanntenkreis, da habe ich jetzt nicht so den großen Kontakt, aber da könnte man auf jeden Fall auch mal nachfragen, wie sieht's aus, wann bist du mal unterwegs, kann ich da mal dazustoßen. Aber auf jeden Fall ein Pro-Tipp, wenn man mal reinschnuppern will, ist der Flugverein um die Ecke. Ja. Die sind in der Regel auch alle aufgeschlossen, ja, wie im Prinzip bei fast jedem Verein. Nicht irgendwie da zögern oder so, sondern einfach mal anklopfen und fragen. Ja.
Ja. Und nur weil sie jetzt nicht kennzeichnungspflichtig ist, muss man trotzdem für sein Tun und für sein Handeln immer noch Verantwortung tragen. Das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt kein Freifahrtsschein.
Genau, und da ist es, wie gesagt, wirklich nicht schlecht, wenn man Kontakt mal aufnimmt, auch gerade zu einem Verein, weil die Jungs haben einfach Flugstunden, Erfahrung, die können auch mal eine Beratung abgeben. Da sind eventuell auch Gebrauchtdrohnen zu haben.
Ja,
dass man da sogar nochmal eventuell auf ein größeres oder auf ein für ein geeignetes Gerät gehen kann. Und vor allem kann man sich da mal schlau machen, was eventuell für einen auch in Frage kommt für den Anwendungsfall oder für das bisschen vielleicht, was man auch machen will. Ja. Und es gibt ja den einen oder anderen, der auch Drohnen verleiht in dem Bereich. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, dass wie ein Mietfahrrad oder ein Miet-E-Bike man sich vielleicht einfach mal eine Drohne für ein Wochenende mietet oder ausleiht und da mal ein paar Stunden oder sich eine Einweisung geben lässt und dann einfach mal ein paar Stunden am Wochenende mit dem Ding auf die Wiese geht, abseits irgendwo und dann mal ein bisschen fliegt. Ja. Ist auch nochmal vielleicht eine günstigere Idee. Ja.
Mhm. Aber aufpassen, wenn man das Ding schrottet, wenn man sich so ein Ding ausleiht,
ja, das ist
wegen
klar.
Versicherungsschutz und wegen Eigenanteil, wie heißt das? Eigenanteil heißt
Selbstbeteiligung.
Das doch, ne? Selbstbeteiligung aussieht. Je nachdem, ganz wichtig, wie es da ausschaut.
Ja, ja, klar.
Da habe ich nämlich letztens jemanden gehabt, der hat sich so ein Ding ausgeliehen und da hat er eine relativ hohe Selbstbeteiligung. Ja, da hat er dann halt ein Problem gehabt. Finanzieller Natur. Gut. Ja, aber wie gesagt, ein interessantes Produkt und
ja, sehr.
Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, also wenn ich im Markt dafür wäre, definitiv die engere Wahl, also in diesem Segment jetzt.
Ja. Gut. Noch zwei Kurzmeldungen, die man hier kurz einstreuen können. Nächstes Jahr findet ja in Amerika eine Volkszählung statt, also 2020. Und dafür braucht man Geräte, wo man das Ganze erfassen kann oder womit man das Ganze erfassen kann. Und da gibt es jetzt einen Großauftrag für die Firma Apple. Es geht um mehrere hunderttausend Geräte. Sie haben sich da bisher nur mit... es wurde jetzt nicht dediziert gesagt, was für Geräte es sein sollen. iOS-Geräte hieß es, iOS-Devices. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nur iPod Touches sind, um das zu erfassen. Letztendlich würde das erstmal ausreichen. Das steht aber auf einem anderen Blatt Papier.
iPad Minis?
Zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ich vermute mal nicht, dass es iPhones sein werden. Jedenfalls steht
es ist, da. Ja, es ist halt die Frage, ist eine Voraussetzung, dass du eine ständige Netzwerkverbindung hast und nicht auf WLAN angewiesen sein musst?
Ja gut, das wäre die iPads Frage. Kriegst du ja auch mit LTE. Zum Beispiel, wenn du auf iPads gehst.
Ja, aber weil du iPod Touch angesprochen hattest.
Ja, genau. Damit geht es halt nur über WLAN. Aber anyway, iPod Touch wäre wahrscheinlich die allergünstigste, oder ist nicht wahrscheinlich, sondern ist die günstigste Lösung.
Genau. So.
Allerdings kleiner Wermutstropfen, die Geräte werden nur für einen gewissen Zeitraum vermietet, für den Zeitraum der Befragung oder der Volkszählung und dann gehen sie wieder an Apple zurück. Da wird natürlich Apple trotzdem Geld für nehmen, das machen sie nicht umsonst, aber wie gesagt, es ist trotzdem ein Großauftrag. Wahrscheinlich gehen sie dann wieder in den Refurbished-Markt,
werden
wieder weiter veräußert, was auch immer damit passieren wird. Gut. Die andere Meldung, die kam heute Abend noch rein. Google kauft Fitbit für 2,1 Milliarden US-Dollar. War ja nur eine Frage der Zeit, weil Fitbit hatte in den letzten Wochen, Monaten schon so ein bisschen gestrauchelt und jetzt sind sie halt aufgekauft worden. Ja, Fitbit, die letzte Marke, die sich noch so ein bisschen behauptet hat, in dem großen Fitness-Tracker-Markt, also die nennenswerte Marke in meinen Augen, tja, ist jetzt auch weg vom Fenster.
Ja, ich bin mal gespannt, was Google damit vorhat.
Und vor allem, ob sie es weiterlaufen
2,1
lassen.
2,1 Milliarden ist natürlich auch für Fitbit schon eine ordentliche Hausnummer. Ja. Ich wüsste gerne mal, was die dann noch in der Schublade liegen hatten.
Ja, und ich frage mich, ob sie es weiterlaufen lassen unter der eigenen Marke. Oder ob sie die Marke quasi einstampfen und sich nur quasi das Know-how eingekauft haben oder die Entwicklung, also die Entwickler etc. Das ist die Frage.
Ja, das ist auch das, was ich eben schon so angedeutet hatte, ist, was hatten die noch in der Schublade? Ja? Ja. Google hat ja gerade im Bereich im Uhren-Smartwatch-Bereich auch schon mal eingekauft. Wobei viel gesehen hat man davon bis jetzt auch nichts. Aber vielleicht war das auch so ein Ding, wo sie gesagt haben, okay, die Idee, die Technik, das Patent, die Leute sind eventuell was wir hier unserer Smartwatch-Division halt mal einverleiben können. Vielleicht wollen sie auch einen ganz einfachen Fitness-Tracker machen. Wo sie gesagt haben, okay, Fitbit ist da mit ein Ding, warum nicht? Ja. Und könnte ich mir für Google durchaus vorstellen, dass sie einfach auch mit einem in Anführungszeichen einfachen Fitness-Tracker vielleicht mal aufkommen, nachdem sie ja ein bisschen oder nach wie vor Schwierigkeiten haben im Smartwatch-Bereich, da Fuß zu fassen. Eigene Hardware machen sie ja nach wie vor noch, zumindest mal mit der Pixel-Serie. Könnte vielleicht auch so ein Fitbit-Pixel-Fitbit irgendwas in die Richtung vielleicht werden. Warum nicht? Könnte ich mir, wie gesagt, bei Google durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch einfach in diese Richtung was kommt, anstatt einer Smartwatch. Weil auch da ist ein Markt noch da.
Da ist ein Markt da. Es gibt ja auch diese günstigen Mi Bands von Xiaomi zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Fitbit-Konkurrenz, der noch sehr große Umsätze fährt mit diesen günstigen, simplen Fitnessarmbändern. Die sind natürlich auch sehr, sehr, sehr günstig, kleine Frage. Aber es möchte sich nicht jeder oder es kann sich vielleicht auch nicht jeder eine Apple Watch kaufen, sei sie auch noch so günstig in den Einstiegsversionen. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt...
Kostet die Apple Watch nicht so viel wie die AirPods?
Weiß ich nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt.
Die Einstiegs-Apple Watch?
Kann sein.
Vielleicht, kann auch sein, dass ich wieder US-Dollar und Dings verwechsle. Ja. Das ist auch möglich.
Mag sein. Aber wie gesagt, so ein Mi Band kriegst du für 20, 30 Dollar die größeren Versionen und die ganz, ganz einfachen gibt es teilweise schon für 14,95 hinterhergeschmissen von den Mi Bands, obwohl die sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, auch von den technischen Raffinessen und von den Funktionen her. Ja, es gibt noch einen Markt dafür, auch wenn er immer kleiner wird. Ja, ganz klar. Mal gucken, was Google draus macht.
Ja, vor allem wird der Markt ja auch immer schwieriger, wenn er wirklich mal, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Einstiegspreis ist, aber ich glaube irgendwo unter 250 Euro für die Apple Watch. Also Series, was war das, 3 oder so, die sie noch aktuell haben?
3 gibt es noch, ja. 3 ist noch im Sortiment. Mhm.
Das ist natürlich äußerst schwierig für jeden Hersteller, der in diesem Bereich tätig ist. Wenn er nicht was für um die, das sagen wir maximal 50 Euro im Angebot hat.
Ja.
Alles andere wird echt schwierig, weil der Abstand, wie du es vorhin schon gesagt hattest, zu den AirPods mit Ladecase, zu den AirPods Pro, wie gesagt, bei einem etwas höherpreisigen Fitnessband zum Series 3 oder zur Series 3 Apple Watch ist dann vielleicht auch nicht mehr so groß.
Ja.
Von daher, der ist schon nicht ohne Grund, ja, haben die alle ein bisschen zu kämpfen momentan.
Ja, und Apple dominiert auch diesen Markt mehr oder weniger in der Masse, weil ich wollte jetzt zwar nicht auf die Quartalszahlen eingehen, aber einen Punkt habe ich mir nochmal notiert, weil der ganz gut ist, nämlich den Punkt der Wearables, den Apple ja nochmal steigern konnte. Sie haben einen Plus in dem Quartal von 54% erzielen können und das ist Wahnsinn. Ich meine, da zählen natürlich auch die AirPods zu, zählt Apple alles in dem Bereich Wearables und natürlich die Apple Watch. Aber das ist ein wahnsinniger Anstieg. Und da wundert es mich nicht, dass es Fitbit, dass Fitbit ins Straucheln gekommen ist, ganz klar. Ja. Naja, schauen wir mal.
Ja.
Gut. Ja, ich würde sagen, die Sendung haben wir doch fast fertig. Gadget haben wir heute
haben
nicht.
Haben wir das Ende erreicht, sozusagen?
Wir haben das Ende erreicht und ich hoffe auch in einer akzeptablen Tonqualität.
Ja, zum Schluss gab es mal wieder so ein bisschen was.
Aha,
aber halb so schlimm.
Hoffen wir mal.
Ja, denke schon.
Gut. Wenn alles gut geht, mein Standardsatz, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Ja, könnte sein, dass wir da wieder ein bisschen flexibel sein müssen.
Okay.
Bei mir geht es momentan im Job drunter und drüber. Ja, wahrscheinlich auch, oder aufgrund dessen, dass ich ja die Firma auch verlasse nächstes Jahr oder Anfang nächstes Jahr, geht es momentan ein bisschen drunter und drüber. Von daher müssen wir da die nächsten Wochen, denke ich, ein bisschen flexibel sein. Aber das kennt man ja und wir sind es ja auch. Also von daher.
Ja,
nächste Woche schon, aber könnte sein wie diese Woche, ein bisschen verspätet vielleicht.
Schauen wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Genau.
Okay, also bis dann.
Jo, tschüss.